Ja, schöne Zeit im Singen heute. Einfach diese Wahrheiten singen und Gott anbeten und ihm sagen. Ich hoffe, dass du das vom Herzen singen konntest. Und wenn wir das so singen, dann sind unsere Herzen auch vorbereitet, sein Wort anzunehmen. Wer hat diese Worte gesagt? Sprich, er, den dein Diener hört. Jemand in der Bibel hat es gesagt. Genau. Gerne, wolltest du auch sagen, gell? Danke. Samuel hat gesagt, und was war die Umstände? Claudia? Genau, hat er gemeint. Genau. Ja, genau. Sehr gut, ja. So ist die Frage. Wollen wir Gottes Ruf heute hören? Wenn Gott dein Name ruft, wenn er sagt, Leandro, Devin, Philipp, okay, dein Name ruft. Okay. Und das macht er. Okay. Er ruft gern, weil er dich lieb hat. Jeden Menschen. Und Eli hat sehr weise gesagt, nächstes Mal, wenn du das hörst, sag, sprich, ja. Sprich. Und wisst ihr was? Gute Nachricht. Gott spricht heute immer noch. Er spricht vor allem durch sein Wort. Und wenn wir uns als Gemeinde uns treffen, gemeinsam, dann hören wir seine Stimme durch die Wortverkündigung. So redet er heute. Wir wollten das nicht vermissen, verpassen. Und hier im Anfang des Jahres möchte ich mit diesem Gedanken von dem Lernvers anfangen. Zähle, lehre mich, denn zählen meine Tage. Nicht nur aufzählen, 1, 2, 3, sondern zählen. Dass wir richtig die Zeit nutzen. Dass ich mein Leben, meine Lebenskraft, meine Lebenszeit nicht verschwenden lassen. Okay? Wie viele Menschen verschwenden ihr Leben? Okay? Und wenn es 2024, Januar 2024 ist und wir 365 Tage hinter uns haben, das wirst du sagen müssen, puh, das Jahr war einfach Verschwendung. Das will der Herr nicht, dass es so ist. Und das kommt durch auch durch sein Wort. Und das ist auch, wo wir dann anfangen wollten des Jahres. Wie kann ich das Jahr nicht verschwinden? Wie sagt der Mann das richtig? Hilf mir. Ich würde das nicht verschwinden oder verschwenden. Verschwenden. Also verschwinden wird auch, aber verschwenden ist das Gedanke. Danke. Das wollte ich. Das sage ich immer falsch. Aber ich habe so viel Geduld. Das ist Wahnsinn. Mit meinen Fehlern. Also, ich möchte heute Morgen 1. Johannes aufschlagen, dass wir gemeinsam das Jahr anfangen. Gemeinsam das Jahr anfangen. Ich weiß, letzte Woche war auch Gottesdienst, aber war weniger hier. Und ich möchte hier so anfangen mit Gottes Wort. Und dass wir wissen, was ist das Wesentliche dann? Was ist das Wichtigste für mein Leben, dass ich dann nicht das Jahr verschwende? Ich denke, wir wollen das nicht, das Jahr verschwenden. Dass wir dann wissen, was findet Gott wichtig für mich? Und wo soll ich gezielt leben, dass ich dann sinnvoll für ihn leben kann? 1. Johannes. Kapitel 2 fängt er mit diesem Worte. Kapitel 2, Vers 3. Hieran erkennen wir, dass wir Gott erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, dass das wahr ist in ihm und euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht, und kein Anstoß zur Sünde ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Johannes schreibt diesen Brief, und manchmal können wir meinen, ein bisschen verwirrt sein, weil er spricht manchmal wiederholt Sachen. Und diese Stelle möchten wir im Kurzen prägnant betrachten, mit ein paar weniger Punkte, und merken, was er uns sagen möchte. Und in diesem Buch, warum schreibt er einen Brief zu diesem Geschwister? Was macht er? Und im Kurzen, er beschreibt zu denen, was es bedeutet, Christ zu sein. Und wie weiß man, dass man wiedergeboren ist, dass man Christ ist? Man sagt, ja, ich bin Christ, aber was bedeutet das? Und er sagt hier, ein ganz wichtiges Wort, er sagt, hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, dass wir Gott kennen. Ich möchte dich fragen, sagst du, dass du Christ bist? Sage ich, dass ich Christ bin? Woran erkenne ich, dass ich wirklich Christ bin? Er möchte das hier uns sagen. Das ist der Zweck für das Buch. Er sagte auch wieder in Vers 5, hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wenn du Jesus kennst, ist nicht nur, dass du Namenschrist bist und ein Mitglied in einer Kirche oder einer Gemeinde bist, sondern es bedeutet, dass du eine besondere Beziehung mit Jesus hast, eine intime Beziehung, dass Jesus in dir wohnt und du in ihm. Es ist, du bist mit Jesus vereint. Da sag ich, ja, aber wie weiß ich, dass ich ihn erkenne? Er möchte uns das sagen. So sagt er, erkennen wir, hier ist er, ups, wie erkennst du, dass du ein Nachfolger Jesu bist? Wie erkennst du, dass du ein Nachfolger Jesu bist? Das habe ich bewusst nicht gesagt, nur Christ, sondern viele sagen Christ, wenn sie getauft sind oder in die Kirche gehen, dann ja, ich bin Christ. Aber nee, ich meine ein Nachfolger. Okay? Jemand, der wirklich wiedergeboren ist, der ein Nachfolger Jesu ist. Wie erkenne ich das? Und wie erkennst du das? Und wenn wir das lesen, er sagte, hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Das heißt erstens, wie weißt du, dass du Gott gehörst? Was sagt er in Vers 3? Wir werden es erklären, aber was sagten die Worte? Wie weiß man, dass man Nachfolger Jesu ist? Was sagt Kapitel 2, Vers 3? Wenn wir seine Gebote halten. Okay? Seine Gebote. Gebote sind etwas, das befohlen sind. Das ist etwas, wo finden wir Gottes Gebote? Im Himmel geschrieben? Devin. In der Bibel. Danke. Genau. Gott hat, es gibt viele Befehle in der Bibel. Das sind seine Gebote. Welche Gebote, so, ich möchte allgemein hier sagen, wichtig zu merken, wenn er sagte, er meinte nicht, dass wir vollkommen alle Gebote schaffen werden. Okay? Also so, ist es sowieso zu spät. Hast du alle seine Gebote gehalten diese Woche, Krimmelt? Hast du nicht? Krimmelt hat alle seine Gebote nicht gehalten. Aber Daniela auch nicht, François auch nicht, Leandre auch nicht. Keiner hat das. Okay, der Punkt hier von Johannes, er spricht eine allgemein hier. Er spricht von einem Lebensstil. Entschuldigung, Krimmel, dass ich so. Wir sind hier Familie. Also, er spricht dann allgemein, dein Lebensrichtung, deine Herzenseinstellung ist, seine Gebote zu halten. Okay? zu tun, was er sagt. Wir wollen es nicht komplizierter machen, als Gott macht, seine Gebote halten. Wir werden erklären, was wir da meinen, okay? Weil es gibt sicher Fragezeichen. Ich hoffe, weil das ist schon eine Allgemeinheit. Welche Gebote soll ich dann halten, ist meine nächste Frage. Seine Gebote halten. Was meint ihr? Welche Gebote? Das ist keine Fangfrage, aber schon schwierig. Also man könnte mit den 10 Gebote anfangen, oder? Sag, oh, 10 Gebote sind wichtig, oder? Schon, ja. Wisst ihr, wie viele im Alten Testament gibt es über 613 Gebote? Okay, das ist im Alten Testament. Aber wir sind im Neuen Testament. Ah, wir sind frei in Jesus, ja, ja. Aber wie viele Gebote gibt es im Neuen Testament? Eins, also gut, ich weiß, wo du hingehst. Ist gut, du bist schon dran. Aber es gibt schon mehr als das. Eigentlich, wenn man es zählt und zusammen, es gibt über 600 Befehle im Neuen Testament. Okay? Man denkt, ah, ich bin frei in Jesus. Befehle gibt es viele im Neuen Testament, Gebote auch. Aber welche soll ich halten? Dass wir, wenn wir anfangen würden, zu dieser Frage, wenn wir anfangen würden, alles aufzulisten und sagen, okay, wenn du zum Beispiel deinem Chef dir sagt, okay, wenn du hier arbeiten möchtest, musst du alle Regeln folgen. Dann wirst du sagen, okay, gib mir die Liste. Wo ist das Buch, das Handbuch, dass ich dann alle Regeln anschauen kann und alles abhaken kann? Ja, rechtzeitig ankommen, das machen, dann bin ich guter Arbeiter. No? Nun, wenn wir das als Christen machen würden und so auf diesem reagieren, das nennen wir Gesetzlichkeit. Weil wir suchen eine Liste aus, dass wenn dann ich alles erfüllen muss, damit ich zeigen kann, beweisen kann, dass ich Gottes Kind bin. Das ist hier nicht, was er meint. Okay? Das ist diese Liste haben. Oder wir sagen, nee, ich brauche keine Liste, dann suchen wir nur eine Liste, was ich tun muss, nur... Das ist auch Gesetzlichkeit, okay? Beide sind falsch. Nee, das ist nicht hier, was er meint. Nun, ich meine nicht, dass seine Gebote nicht wichtig sind. Aber wenn du meinst, ich muss das alles abhaken, um Christ zu sein, das wäre falsch. Das ist nicht, was er meint. Gott ist so gnädig, er hilft uns zu wissen, was meint er mit seinen Geboten. Und das ist zusammengefasst in den nächsten Verse. Schau mit mir, was er sagt. Wir sind schon bei dem zweiten Punkt. Okay? Es gibt 2 Punkte, wir sind schon bei dem zweiten. Und zwar, er sagt uns, was diese Gebote sind. Er sagt in Vers 7, Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot. Und was ist dieses Gebot? Er sagte in Vers 9, wer sagt, dass er im Licht sei, hey, ich bin Christ, ich lebe im Licht. Und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. So, erstens, wie weißt du, dass du Gott gehörst? Deine Gebote halten. Zweitens, was erwartet Gott von dir? Was sind diese Gebote? Es ist zusammengefasst. Gott ist so gnädig. Er weiß, du schaffst es nicht, 600 Gebote zu halten oder im Kopf zu haben. Es ist zusammengefasst in dem einen, und zwar was? Claudia, was ist die Zusammenfassung von Gottes Gebote? Probier. Sehr gut. Also, was meint ihr? Habt ihr das gehört? Ja, hat sie recht gehabt? Richtig, genau. Und das wurde auch die Stelle, die vorgelesen wurde. Okay? Okay? So, Mensch, ich habe das mal gehört, gell? Ja, sehr gut. Okay? Ja, also Leandro hat das sehr stark und klar auch vorgelesen. Vielleicht können wir das kurz aufschlagen. Markus 5. Weil genau diese Frage haben die Gesetzgelehrten gefragt. Welches ist das erste Gebot? Nicht erste in Reihenfolge, sondern erste in was? In was? In Rangfolge, genau, sehr gut, genau. Was ist das Wichtige? Okay. Markus 5 war das, gell? Markus 5, es kommt in anderen Evangelien auch. Markus 5, Vers 28. Ja, das war Kapitel 11, sorry. Genau. Ja. Sie stritten miteinander und sagen, welches Gebot ist das erste von allen? Okay. Die Frage ist da in der Bibel. Und Gott, Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott ist ein Herr. Das ist, redet er, zitiert er aus 5. Mose, glaube ich, Kapitel 6, glaube ich, oder? 6 oder 4, wo er sagte, der Herr ist ein Gott, und du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben, mit allem, was du bist. Und der zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir sagen, naja, solange ich Gott liebe, ist alles gut. Nee, Gott sagt, wenn du mich liebst, dann wirst du auch deine Nächsten lieben. Okay? Und dann sagt er, größer als dies ist kein Gesetz. Und ich glaube, eine andere Stelle, vielleicht Matthäus sagt, das ist, was du zitiert hast, Claudia, ist die Zusammenfassung. Okay? Das ganze Gesetz, 3. Mose, Ende 2. Mose, 4. Mose, das zweite gebende Gesetz, 5. Mose. In einem Wort, lieb dem Herrn und lieb deine Nächsten. Es kam mal zu einer Gemeinde, auch zu fragen von Leuten, die außerhalb der Gemeinde waren, nicht unsere Gemeinde, sondern Gemeinde in Ingolstadt, und gefragt, was macht ihr hier in der Gemeinde? Was ist euer Ziel? Und der Pastor, der Christoph, hat gesagt, was wir lehren und was unser Ziel ist, dass wir einander lernen, einander zu lieben, wie wir uns selbst lieben. Okay? Und von außerhalb, die jungen Leute sagen, okay, aber das ist es. Deswegen treffen wir uns, damit wir lernen, einander zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Dem Herrn zu lieben und unserem Nächsten zu lieben. Nun, Jesus sagt, lieb dem Herrn mit deinem ganzen Herzen, aber du kannst nicht Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, ohne dass du deine Nächsten auch liebst. Okay? Das ist ein sehr wichtiger Satz. Du sagst, ja, ich liebe den Herrn, aber ihm kann ich nicht dulden. Nee, nee, Jesus sagt, wenn du deinen Nächsten nicht liebst, liebst du Gott nicht. Okay, das ist zurück in 1. Johannes. Okay, Johannes, die Briefe, bringen die Punkte zusammen. Jesus hat so grob Dinge gesagt, ganz kurz, prägnant, und dann wird ausgepackt in den Briefe. Jesus redet weiter durch Johannes und durch die anderen Aposteln. Und so sagt er hier wieder, jetzt macht es Sinn, wenn wir es lesen, wer sagt, hey, ich bin im Licht, aber er hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Okay. Das sagt er, das ist dann die Einstellung von jemand, der Jesus kennt, dass er in der Liebe wandelt. Also es gibt viele Stellen, die das erklären. Schauen wir in 1. Johannes 3. 1. Johannes 3. Wir sind wieder in 1. Johannes, Entschuldigung, ersten Brief. Vers 10. Okay, das ist nicht nur, keine Ahnung, das ist, wir haben falsch verstanden, das eine Vers, aber die anderen Verse sagen anders. Kapitel 3, Vers 10 sagt, hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Puh, ziemlich stark, oder? Bin ich Kind Gottes oder Kind des Teufels? Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, die Gebote halten, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Schauen Vers 11. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben. Was ist das Gebot? Einander zu lieben. Schauen Vers 16. Wir kennen Johannes 3, 16, aber was ist 1. Johannes 3, 16? Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Also, Und wir sind noch nicht zu Kapitel 4, wo er sagte, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn Liebe ist aus Gott. Das ist der Liebe-Kapitel. Okay? Das kommt zum Schluss. Also, wir sehen, sein Ziel ist uns zu sagen, wie soll ich erkennen, dass ich Christ bin? Durch die Liebe. Die Frucht des Geistes in Galater 5. Jetzt seid ihr dran. Sagt mir, was, es gibt diese Liste. Was ist die erste von der Frucht des Geistes? Könnt ihr mir sagen? Liebe. Ist die erste. Die höchste. Wenn du sagst, ich bin geistlich oder vom Geist erfüllt oder vom Geist geführt, das wird gezeigt erst durch die Liebe, die in mir ist. Also, das ist Gottes Ziel für dich. Nun, Johannes spricht allgemein. Und wir wollen, dass diese ganze, sag mal, Wucht von der Stelle, oder vielleicht nicht, ob das richtige Wort ist, aber dass es wirklich uns anspricht, okay? Dass wir überführt werden. Mensch, ich soll in der Liebe wandeln. Okay? Nicht, und das ist auch Gottes Absicht nicht, uns nicht zu sagen, okay, das wirst du 100% schaffen. Bis du beim Herrn bist, wirst du daran arbeiten müssen, mit Gottes Hilfe. Aber das ist Gottes Absicht, dass wir in dieser Liebe wandeln. Und wir werden erklären, ich möchte zum Schluss hier Anwendungen machen dazu. Okay. Hier. Lass uns dann überlegen, was das für uns bedeutet. Was bedeutet es, in der Liebe zu wandeln, dieser Agape-Liebe? Und ich möchte hier sagen, diese Stelle die Predigt war schwer zu vorbereiten, weil es hat mich so angesprochen. Und ich stehe hier, oder soll ich sagen, unter euch sitze mit so einem Bedürfnis und Not in der Liebe wachsen zu sollen. Und wir sind alle in dieser Not. So, wir sind alle hier im gleichen Boot. Und es ist etwas, wo wir immer daran arbeiten. Und ich denke nicht, dass ich hier sitze und sage, nö, ich will nicht in der Liebe wachsen. Okay? Ich denke nicht. Ich denke, keiner von uns da sitzt und das denkt. Aber wir alle merken, Mensch, ich kann mal so kurz, was bedeutet das dann für mich? So, ich habe ein paar Punkte hier, das ein bisschen auspackt. Was bedeutet es, in der Liebe zu wandeln? Erste, es ist eine Motivation. Okay, der erste Punkt wieder war, wenn ich Gott erkenne, dann soll ich seine Gebote halten. Boah, dann soll ich das machen, okay? Dass ich guter Christ vorkomme. Halt, meine Motivation, Gott zu gehorchen, zu folgen, ist was? Die Liebe. Ich soll dem Herrn gehorchen aus Liebe. Das ist meine Motivation. Wir sollten dem Herrn dienen und ihm gehorchen aus Liebe zu ihm. Ups. Zweitens, schauen wir, es wird spannend, ob sie alle kommen. Deine Motivation. Zweitens, es ist Liebe, sehr wichtig. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Okay? Wenn du einen Film anschaust und es geht um Liebe, okay, dann hast du eher den Eindruck, es ist ein Gefühl. Ah, ich liebe dich, bin verliebt. Okay. Warmes Gefühl. Okay. Oh, so schön. Das ist Liebe. Okay. Das ist nicht hier, was er meint. Liebe ist eine Entscheidung, dass wir machen. Aus Liebe, ob die Gefühle da sind oder nicht. Die Gefühle, sie kommen später. Okay. Ich sage nicht, dass Gefühle schlecht sind. Kommen die Gefühle von Gott auch, oder? Aber auch Gefühle kommen von unserem alten Mensch und das kann falsch liegen. Also, ich weiß nicht, wie es dir heute gegangen ist, aufzustehen. Hast du wirklich ein warmes Gefühl gehabt beim Aufstehen? Ja gut, in dem Bett schon. Aber wenn du wenn du aufgestanden bist vom Bett, dann hast du dir nächste warmes Gefühl gesucht. Kaffee oder Tee oder Dusche. Okay? Aber es war eine Entscheidung. aufzustehen und hierher zu kommen. Okay. Nun, ich denke, dass wenn wir uns sehen, dann kommen auch Gefühle. Vielleicht auf dem Weg hierher auch eine Vorfreude. Vielleicht, vielleicht nicht. Aber zu sagen, hey, aus Liebe zum Herrn, gehorche ich. Okay, Folge ist seine Gebote. Ein von seinen Gebote ist, ja, die Versammlung zu besuchen, okay? Zu pflegen, die Gemeinschaft zu pflegen. Und das ist aus Liebe. Seine Entscheidung. Also, ich werde nicht, ich spreche als Beispiel zu dem Ehepaar. Ich werde nicht, keine Antwort bitte, aber wenn du überlegst, hast du immer ein warmes Gefühl für deinen Partner? Also immer einfach das schönste, warmste, romantischste Gefühle. Okay. Die Welt würde sagen, was nicht? Dann sollst du einen anderen Partner suchen, weil die Gefühle sind nicht mehr da. Okay? Okay? Die Gefühle nicht mehr da sind, ich liebe ihn nicht mehr. Also jemand kommt und sagt, ja, ich will ihn mich scheiden lassen. Warum? Ich liebe ihn nicht mehr. Das ist, wie die Welt sagt, okay? Weil die Liebe geht um mich. Wenn es mir gut macht, tut, dann okay, dann bleiben wir zusammen. Aber wenn nicht, okay, dann suche ich jemanden, der doch das erfüllt. Okay? Nun, ich meine nicht, dass es dann egal ist, dass die Gefühle sind, das kann man schon daran arbeiten. Aber ich würde sagen, jemand, ein Ehepaar, der kommt und sagt, hey, wir lieben uns gegenseitig nicht mehr, wir wollen uns scheiden lassen. Wir sagen, hey, nee, warte mal. Die Ehe wurde genau für diese Zeit geschaffen. Genau jetzt. Okay? Wenn ihr nur Freundschaft hatten, okay? Also lieben uns nicht mehr, okay? Dann gehen auseinander. Aber die Ehe wurde geschaffen genau für diesen Punkt, wo die Gefühle nicht mehr da sind. Und man sagt, nee, ich bin für diese entschieden. Ich entscheide weiter für dich. Heute, morgen, nächste Woche. Auch wenn das Gefühl nicht da ist. Okay? Und das ist, was es ist in der Ehe. Und das ist mit Jesus auch so. Okay, wir sind Sünder und du hast Tage, wo du aufstehst und denkst, boah, ich fühle mich gar nicht wie Christ. Ich bin der schlechteste Sünder auf der Erde. Und wisst ihr was? Das ist so. Du bist Sünder. Begnadete Sünder. Und du kommst zu ihm und du bist nichts besser als das, aber du hast Jesus und er hat dich lieb und du bist für ihn entschieden und er für dich und nichts kann dich von ihm trennen. Diese Ehe ist fest und sicher. Jesus scheidet sich nie von dir. Lässt sich nie von dir scheiden. Es ist eine Entscheidung für ihn. Kapitel 4, Vers 7 sagt er, Liebte, Geliebte, lasst uns einander lieben. Oh, da ist ein Befehl. Okay. Lasst uns einander lieben. Nicht warte, bis die Gefühle kommen oder gehen, sondern lasst uns einander lieben. Aus Gehorsam zum Herrn, aus Liebe zu ihm, weil er mich zuerst geliebt hat. Weil ich seine Liebe auf dem Kreuz erfahren habe, dann liebe ich meinen Nächsten. Dann liebe ich meine Schwester in der Gemeinde, meinen Bruder, genau. Drittens, was bedeutet es, in der Liebe zu wandeln? Sie sind Taten, nicht Worte. Wir können sagen, ja, Maria, ich habe dich lieb. Aber wo sind die Taten? Kapitel 3, Vers 17. 17 bis 17. Das wird ja spannend. Schau, was richtig hier ist. Ja, steht auch in meinem Notizen so. Also, Vers 16 sagte: Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben gegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz von ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Was ist die Antwort? Was meinst du, Gisela? Bleib nicht in ihm. Er verschließt sein Herz. Der andere hat Not. Sagt, nö. Okay. Die Taten sprechen lauter als die Worte. Jakobus 2 sagt: Jemand unter euch spricht zu ihnen, geht in Frieden, wärmt euch, sättigt euch. Er gibt ihnen aber nicht, für das für den Leben notwendig ist. Was nützt es? Also, Also in moderner Sprache, ja, man sieht jemanden in Not, man könnte denen helfen, okay, wir sprechen von Situationen, wo man, ne, was helfen kann, aber Zeit, Geld, Gedanken. Und wir hören das, das belastet mich, jemand hat Not. Dann, ach, ich bete für dich. Okay. Sei warmt, gesättigt, aber lass mich in Ruhe. Okay. Ich sage euch, was Paulus, was Johannes hier sagt, ist es in einer Form brutal, dass wir merken, boah, wie lieblos bin ich eigentlich? Okay. Und ich meine nicht, dass wir nicht für jemanden beten sollten. Wenn wir das sagen, sollen wir das auf alle Fälle machen. Aber nicht als Ausrede, puh, ich bete für ihn. Puh. Aber ich gehe weiter. In Taten möchte er uns fragen: 2023, werden wir nur mit Worten lieben oder mit Taten? Werde ich Entscheidungen treffen, meinem Terminkalender, meinem Pläne, meine Prioritäten? Werde ich in Taten oder in Worten? Nur. Matthäus 16 erklärt uns, das wird uns was auch kosten. Ich denke, das ist schon drin, wenn wir von Taten reden. Taten kosten uns was. Matthäus 16, Vers 24, was es bedeutet in der Nachfolge, dass ich Jesu Nachfolger bin. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Matthäus 16, Vers 24, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Nachfolge, folge Jesus nach. Ich möchte uns fragen, wenn wir uns selbst verleugnen, das kostet was, oder? Die Nachfolge ist nicht einfach so schön und Jesus macht das für mich und ich lebe einfach und dann bin ich so im Mittelpunkt, okay? Jesus liebt mich. Ich bin im Mittelpunkt. Und schön, dass Jesus mit dabei ist. Und er macht das für mich. Er bete, und er macht das. Und ich gebe durch das Leben durch. Und denn Jesus ist im Mittelpunkt. Das heißt, ich sage Nein zu mir. Und ich folge ihm nach. Ich verleugne mich selbst. Ich nehme mein Kreuz auf mich. Ich weiß nicht, hat jemand heute ein Kreuz getragen? Meinen Ernst, denn hast du ein Schmuck. Stück, okay, hast du ein Kreuz da, okay. Nun, das ist heutzutage etwas Schönes, das zu tragen. Und das ist schön, kann man tragen. Aber Lucy, hast du auch eine, gell? Nee, hast du nicht. Oh, dachte schon. Okay, also vielleicht hast du ein Kreuz zu tragen. Schön, kann man das machen. Aber heutzutage ist es ja ein schöne Sache. Aber damals war ein Kreuz ein schönes Schmuckstück zu tragen. Es war eher wie ein Guillotine in Frankreich. Weißt du, was ein Guillotine war? Jüngere Leute hier, besonders nicht ganz kurz beschreiben, ja? Genau. Okay. Und zwar nicht, um das Fleisch zu schneiden, sondern genau. Okay. Also, keine schöne Sache. Würdest du ein Guillotine um deinem Hals tragen? Ah, schön, Leandro, du trägst ein Guillotine um den Hals, okay? Keiner wird das machen. Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das war ein Kreuz, war etwas, woran du stirbst. Das heißt, das Leben mit dem Herrn ist ein tägliches Sterben zu mir selbst. Sterben zu meinem Plänen, zu meinem Gedanken. Und dass Jesus in mir wirkt, okay? Dass Jesus sein Leben in mir wirkt. Viele Menschen wollten ein ganz schönes Leben mit Jesus haben, dass er dann alles macht und ob ich was mache oder nicht, ist egal. Jesus sagt, nee, nimm dein Kreuz, folge mir nach. Was das für den Jüngern bedeutet, er sagte zu den Jüngern, zu Johannes und Jakobus und Petrus und Andreas, folge mir nach. Was haben sie gemacht? Sie waren Fischer. Nee, nicht so, aber genau. Fischer, was haben sie gemacht? Genau. Sie haben die Boote verlassen, haben Jesus nachgefolgt. Sie waren bereit, alles für Jesus abzugeben. Er sagte, ja, das ist radikal. Ja, es ist so. Das Leben mit dem Herrn ist was Radikales. Und das ist, wo, deswegen sagt er, ihm nachzufolgen, ist, wo wir unser Leben finden. Nicht wir verlieren unser Leben, aber wir finden unser Leben in Jesus. Es wird dir was kosten. So, lass uns das, wir denken an die großen Sachen, okay, wie Bruder Toni, diesen Bruder, der seine Hände geschlagen wurden, und das ist echte Verfolgung, ein echtes Opfer. Aber lass uns das wirklich zu uns, für unseren Alltag reduzieren, okay? Ich denke nicht, dass du dieses Jahr verhaftet wirst für Jesus. Schätze nicht. Könnte sein, aber schätze nicht. Aber es wird dir schon was kosten. Denk an den kleinen Sachen. Einfach treu zu sein. In der Früh aufzustehen und die Bibel zu lesen. Ein bisschen weniger Schlaf zu haben. Das ist ein kleines Opfer. Bist du bereit, in der Nachfolge mit dem Herrn, dass du ein bisschen früher aufstehst, dass du dann in der Bibel liest und mit ihm gehst? Okay? Ja, ich habe aber nichts gebracht. Ja, wenn du eine Reise bist, wenn du, sage mal, 5 Kilometer laufen willst, und du 3 Schritte nimmst und sagst, boah, bin nicht angekommen. Das war doof. Dann bleibe ich stehen, weil ich nicht angekommen bin. Was sollst du machen? Weitermachen. Du machst die nächsten 3 Schritte. Nächsten Tag noch ein Kapitel. Nächsten Tag noch ein Kapitel. Bis wir heimkommen beim Herrn. Das kostet dir was. Es ist ein Opfer, dass wir unser Kalender anschauen und sagen, was, und jetzt bin ich bei der Anwendung hier, wie gestalte ich mein Leben, meine Zeit, dass Jesus im Mittelpunkt ist. Ich lese nur ein paar Gedanken von Römer 12. Das ist der praktische Teil hier. Okay? Römer 12, wo er, dass Paulus sagt, auch Befehle gibt, wie wir miteinander umgehen. Und er sagte, in Kapitel 12, Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, halte fest im Gute. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrbietung einer dem anderen vorangehen. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienen. Und er geht weiter mit, wie wir miteinander umgehen. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sondern haltet, sind nicht auf höhere Dinge, sondern haltet euch zu niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Wir sprechen hier von Beziehungen. Also ich möchte uns fragen, im neuen Jahr, wie werden wir Gottes Gebote, wenn wir Johannes Worte benehmen, halten und dieses Miteinander pflegen, wenn wir nicht uns regelmäßig sehen? Also, von fern kann man füreinander beten, sollten wir sowieso, können einander telefonieren, aber wir müssen Zeit miteinander verbringen. Das betrifft mich genauso wie jedes andere Mitglied, dass wir zusammenkommen. Ich spreche nicht vom Vergangenen, ich spreche für das neue Jahr, dass du einfach dem Herrn sagst, Herr, ich möchte deine Gemeinde, die Gemeinschaft mit Geschwistern priorisieren, dass wir in dieser Liebe wandeln und wachsen. Und wenn du deinen Kalender anschaust, okay, hast du deinen neuen Kalender 2023 ausgepackt? Das haben wir ausgepackt, denn auch ausgehängte Familienkalender, haben Seite im Kühlschrank, seht ihr jedes Monat, fängt langsam die Termine wieder reinzukommen. Und es gibt viele Termine, gibt es Arzttermine, Schuletermine, verschiedene Sachen. Wir möchten uns fragen, wenn wir unser Kalender anschauen, vor dem Herrn bringen, ganz praktisch, würde jemand sagen, hey, du bist Christ, dein Leben ist anders. Oder sind deine Termine alle nur, geht nur um dich oder euch als Familie? Okay, das ist ganz praktisch für uns. Und wo fängt das an? Man kann sagen, okay, dann jeden Tag soll ich das machen. Also fang so an, ganz langsam. Sonntag früh. Was steht auf deinem Kalender? Ist das ein festen Termin für dich, für euch als Familie, Sonntag früh gehen wir Gemeinde. Okay. Ich weiß praktisch, dass das tritt schon auf den Schlips, aber das ist bei jedem von uns einfach, das ist ein festen Termin. Nun, die Welt wird das nicht verstehen. Wir sagen, hä? Sonntag früh ist ein freier Tag, dann machen wir was. Für uns das ist ein festen Termin. Es tut mir leid, nee, Fußball spielen, nee, können wir nicht am Sonntag früh. Das ist Zeit für Gott. Okay? Das nehmen wir gern von ihm an. Als Liebe zu ihm. Nicht als Gesetzlichkeit, um ein gutes Gefühl zu haben, sondern ich mache das gern für ihn. Okay? Und das ist ein festen Termin. Und das für uns fängt auch schon, auch Samstagabend müssen wir schon Gedanken machen. Okay, morgen früh wird das machen. Also, ich gebe ein festes Beispiel. Gestern Abend wollte eine der Familie bei uns was anschauen. Aber es war ein bisschen spät. Nee, also, ja, wenn wir das machen, dann wird es später und dann kommen wir später ins Bett und dann werden wir müde morgen. Und was passiert? Ups, morgen früh, boah, Sonntag früh, bin ich müde. Schaffe ich das nicht, in die Gemeinde zu kommen. Ne? Oder wenn er kommt, ist man so müde, dass man nicht aufnahmefähig ist. Okay? Das ist ganz praktisch. Okay? Also nicht anders wie alle ihre andere Beziehung. Ich denke, wenn ich einen festen Termin mit Jen mache, festen Termin, Date zu machen, aber dann arbeite bis zum letzten Sekunde, bis das Essen am Tisch kommt, im Restaurant. Okay, jetzt haben wir unser Date. Jetzt fangen wir an, einander ins Auge zu schauen. Okay? Es wird kein schönes Date, okay? Weil ich nicht vorbereitet bin, okay? Es geht um die Liebe. Ich muss Gedanken machen, okay? Muss ich früher aufhören mit der Arbeit? Muss ich versuchen, mich schick zu machen? Muss ich schauen, wo gehen wir hin? Okay? Okay, es geht um Beziehung. Geht um Liebe. So ist es genau mit dem Herrn. Okay? Das heißt, wir kommen in die Gemeinde nicht für uns, wir kommen für Jesus. Das machen wir für ihn. Wir machen das für unsere Geschwister, dass wir in der Liebe wandeln und wachsen. Nun, der Maßstab. Wer ist unser Vorbild? Jesus ist unser Vorbild. Kapitel 2, Vers 6. Ist wirklich, ich verspreche euch, wir sind im Schluss. 1. Johannes 2, 6. Er sagte: Wer sagt, dass er in ihm bleibe, wer sagt, dass er in Jesus bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Wie hat Jesus gelebt? Oh, er hat für den Vater gelebt, hat alles für ihn gemacht. Und leben wir auch so. Er ist unser Maßstab. Wir folgen ihm nach. Und das ist, wie es Gemeindeleben auch zu leben ist. So, ich möchte dich fragen, kennst du wirklich, dass du ein Nachfolger Jesus bist? Und im neuen Jahr, okay, ich möchte uns ermutigen, okay, wir alle denken, es geht mir nicht anders, wir alle bereuen, wie wir anders entschieden haben, mit das oder jenes. Es ist uns allen so, keiner von uns macht das richtig, okay. Und das heißt, jeder ist für sich persönlich zu überlegen, vor dem Herrn, Jesus, ich möchte in der Liebe wachsen. Und es liegt mir persönlich auf dem Herzen, für mich in dieser Liebe zu wachsen. Und so fängt an mit Gebet. Herr, ich bin lieblos. So geht's mir, okay? Ich bin lieblos. Lass mich in deiner Liebe wachsen. Zeig mir, wie ich in dieser Liebe wachsen kann. Und lass mich auch von meinen Geschwistern angesprochen werden. Wir können auch offen miteinander reden und sagen, hey, ich möchte hier wachsen. Dass deine Geschwister dir helfen, in dieser Liebe zu wachsen, in Jesus. Dass es bekannt wird. Ich möchte, mein Ziel für uns ist Gemeinde. Für mich persönlich, für meine Familie, für jede Familie und auch jede persönlich, die hier als Einzelne hier ist, im neuen Jahr, dass wir die Weichen stellen können. Ich denke an so ein Bild, die sind sehr bildlich. Ich denke an den Weichen, okay? Und das ist etwas natürlich, dass wir das ganze Jahr durchmachen, aber dass wir hier sagen, Herr, ich möchte die Weichen stellen für das neue Jahr. Und wenn es Gemeindeversammlungen gibt, wenn es Stunden gibt in der Bibel, ich möchte dabei sein. Lass mich in der Liebe wachsen, dass ich aus Liebe das mache, nicht um kommen und zu nehmen, sondern zu geben. Und wenn wir geben, so werden wir auch in dieser Liebe Wir werden auch persönlich die Liebe von anderen erleben und durch Jesus. Und dass wir einfach die Weichen stellen für uns im Leben. Es geht um die Liebe. Und lasst uns ermutigt sein, das zu lernen, es ihm zu sagen, hier in diesem neuen Jahr. Lass uns beten. Oh Herr, du bist so gnädig. Du weißt, wie diese Liebe fehlt bei uns, jede persönlich. Und ich danke dir, dass du gnädig bist. Ich danke dir für die Liebe, die ich für meine Geschwister erlebe, wie sie auch so herzhaft sind, wie ich das von ihnen spüre. Oh Herr, lass mich auch lernen, solche Liebe zu haben. Und ich bete, dass jeder ermutigt wird, darin zu wachsen. Herr, du möchtest, dass wir einfach mit dir gehen, vorwärts gehen. Nicht im Rückwärts schauen und sagen, sondern lass uns vorwärts schauen mit dir. Und danke, dass du uns hilfst. Dein Geist in uns wohnt. Und Herr, lass uns in den nächsten Wochen, Monaten, das ganze Jahr lernen, was es bedeutet für uns, in dieser Liebe zu wachsen. Amen.